ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich begegne in diesem Podcast sehr oft Menschen, die andere inspirieren. Heute spreche ich mit einem unserer erfolgreichsten Schriftsteller in Deutschland darüber, wie er inspiriert wurde.
Talk mit Thies.
Schon als Teenager war es so, dass ich nie Angst davor hatte, auf die Schnauze zu fallen. Ich war ja auch einer, der die Randdaten des 30-jährigen Krieges immer gerne diskussionsoffen ließ, ne? Oder den genauen Standort von Duisburg. Da hat mir Bowie wahnsinnig geholfen, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, dieser schillernde Paradiesvogel, der so offensiv mit sich umgeht, das könnte auch sein, weil der auch schüchtern ist. Wenn du das erzählt hast, dann haben sie angefangen zu lachen, haben gesagt, ja, Schätzing träumt wieder. Also ich musste schon irgendwie einen Weg finden, dass ich damit reüssieren konnte. Also dass Menschen es nicht verlachten, verhöhnten, sondern dass sie es vielleicht bewunderten. Weißt du, was ein ganz wichtiger Aspekt ist bei diesem ganzen Versuch, in die Fußstapfen von Popstars zu treten oder beziehungsweise besser noch eigene zu hinterlassen? Das kannst du nur tun, wenn du eine unbedingte innere Bereitschaft hast zu scheitern.
Bevor Frank Schätzing als Autor berühmt wurde, hat er viele Jahre lang in der Werbung gearbeitet, hatte eine eigene Agentur, eine Werbeagentur, und seine schriftstellerische Karriere, die begann erstmal mit so kleineren Romanen und Krimis, dann aber irgendwann der große Durchbruch 2004 mit Der Schwarm. Danach kamen Romane wie Limit oder Tyrannei des Schmetterlings. Neben seiner leidenschaftlichen schriftstellerischen Arbeit ist er auch ein leidenschaftlicher Musiker, spätestens seit David Bowie ihn geprägt hat. Und in dem Buch Spaceboy erzählt Frank Schätzing, wie Bowie ihn nicht nur begleitet, sondern auch gerettet hat. Einer seiner wichtigsten Werte im Leben ist Kreativität. Was er macht, wenn gar nichts mehr geht. Ob früher als Texter in der Werbeagentur oder beim Romanschreiben, das erzählt er hier. Wir lernen einen risikofreudigen Künstler kennen, der fordert, dass dieses Land mehr Bereitschaft zum Scheitern zeigen soll. Wir haben uns in Köln getroffen, im Foyer, wo ich auf ihn gewartet habe. Da lief Radio und es kam David Bowies China Girl. Und da wusste ich, da will uns das Universum doch viel Spaß wünschen. Ich hatte übrigens vorher noch kein einziges Buch von ihm gelesen, habe aber bei Spaceboy gemerkt, da kann einer schreiben, denn er hat eine wirklich sehr schöne Art zu formulieren. Wir mussten noch ein bisschen warten, bis unser Studio frei war, und wir waren sofort bei dem Thema Musik und bei David Bowie, und mir wurde in den Sekunden schon klar, dieser Mann wäre am liebsten Rockstar geworden. Aber, wie ihr gleich in dem Gespräch merken werdet, er hätte so vieles werden können, weil er sich innen drin auch nicht nur als diese eine Person fühlt, genauso wie Bowie. Frank Schätzing ist ein ganz faszinierendes Beispiel dafür, wie sehr ein großer Musiker dich als Mensch prägen kann.
Ein Podcast von SWR3.
Also mal, hallo.
Herzlich. Hi Christian, grüß dich.
Herzlich willkommen hier.
Dankeschön.
In deiner Heimatstadt in Köln.
Genau.
Ist ja so.
Und schon spüre ich da eine leichte kölsche Schwingung in deinem Tonfall.
Ja,
du bist also offenbar multitalentiert in Dialekten.
Ich wollte gerade sagen, es darf kein echter Kölner hören, aber mindestens ein echter Kölner hat es jetzt gerade gehört und so, der sitzt mir gegenüber.
Naja, bis jetzt reüssierst du.
Also, das ist gut. So, das Nachttier hat sich aus der Höhle gewagt zu einer relativ frühen Zeit.
Oh, da ist aber irgendwie ein Mythos über mich in die Welt gesetzt worden, den ich vielleicht gerade mal richtigstellen muss. Also ich stehe normalerweise, ich bin ein Nachtarbeiter, das stimmt, aber ich stehe um 9 Uhr auf, okay, und um 10 Uhr sitze ich am Schreibtisch.
Ah ja, okay, das geht ja alles noch.
Und arbeite dann so nachts bis 1:30, 2.
Oha.
Ja.
Es sei denn, es ist Fußball im Fernsehen.
Nee, dann arbeite ich, wenn Fußball kommt.
Warte, der FC ist nicht dein Ding?
Nee, Fußball ist insgesamt nicht so mein Ding. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt in den letzten Jahren den Frauenfußball toll finde. Mhm. Also da gucke ich mir die EMs und die WMs an. Aber meine Frau hat Jahre gebraucht, um mir das Abseits zu erklären. Und ich habe mal tatsächlich bei einer Wette vor einigen Jahren auf einer Party, da war, glaube ich, eine EM oder eine WM, jedenfalls ein ganz wichtiges Spiel. Und natürlich hatten sie einen riesen Screen aufgestellt. Und dann liefen sie vor dem Spiel rum und sagten, wir machen eine Wette. Welche Trikotfarbe trägt der Schiri? Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ja, ich denke, die seiner Mannschaft. Nein, sagten die, der Schiri. Ja, ich durch die seiner Mannschaft. Ich dachte tatsächlich, das ist irgend so ein tschechischer Auswechselspieler, Václav Šíří. Also ich hatte den Begriff Šíří noch nie gehört. Da siehst du meine Expertise.
Aber woher kommt denn diese Weltfremdheit?
Fußball weltfremd? Weiß ich nicht. Aber ich habe immer den Eindruck, dass der Kölner zwar sehr viel über Fußball und über Karneval weiß, aber dafür weniger über die Welt.
Ja.
Nein, Quatsch, Spaß beiseite, ist alles super. Und ich finde es ja toll, wenn Leute sich begeistern. Nur mir hat sich das irgendwie nie so richtig mitgeteilt.
Ja. Naja, ist doch gut. Ja. Er spart einem auch viel Zeit, gibt dir viel Zeit zum Schreiben auf jeden Fall.
Ja, oder auf Konzerte zu gehen oder andere oder? Schöne Dinge zu tun.
Ja. Wir sind in Köln, du hast ja auch so einige Köln-Krimis geschrieben. Ist in diesem Gebäude auch mal gemordet worden? Gut, es gab es jetzt im Mittelalter jetzt noch nicht. Also Mittelalter ist natürlich auch so dein großes Ding, aber dieses Gebäude existierte natürlich noch nicht. Was stand zu der Zeit, als deine Köln-Krimis, oder in der Zeit, in der deine Köln-Krimis spielen, was stand hier?
Naja, ich habe ja nur einen historischen Roman geschrieben.
Stimmt, es war nur ein historischer.
Das war einer, der hieß Tod und Teufel. Jetzt habe ich letztes Jahr die Fortsetzung dazu verfasst, die aber fast nicht mehr in Köln spielt, sondern in England und in Frankreich. Aber der damals, 1995, der spielte tatsächlich in einer Stadt, im Köln des 13. Jahrhunderts. Da ging es eher um den Dombau. Da ging es darum, dass diese Kathedrale nach 12 Jahren Bauzeit das Höchste war, was in der Stadt stand. Aber tatsächlich war es nur 12 Meter. Und der Typ, der sich das Ding ausgedacht hatte damals, in einem Rutsch, und man muss dazu sagen, eine 5-schiffige Kathedrale kannst du nicht in Einzelteilen bauen. Bei einer 3-schiffigen kannst du sagen, dann machst du erstmal das Mittelschiff, dann baust du die Türme, dann baust du die Seitenschiffe. Ja. Aber eine 5-schiffige stellt dich vor ein statisches Problem. Du kannst sie nur in einem Rutsch entwerfen. Und das in dieser Art im 13. Jahrhundert, das war schon ein absolutes Meisterwerk. Das hat mich immer fasziniert. Und der Typ, der das gemacht hat, der ist nach 12 Jahren Bauzeit, ist vom Gerüst gefallen und unter unerklärlichen Umständen gestorben. Da habe ich natürlich direkt gedacht, den hat einer geschubst. So, und so ist dieses Buch entstanden.
Ja.
Also ich kann dir nicht sagen, was genau an dieser Stelle stand, aber der WDR war es mal ganz sicher nicht.
Wir wollen jetzt heute mal jetzt nicht über Wissenschaftsthriller oder die Zukunft sprechen, sondern über deine große Leidenschaft, aus der du ein neues Buch gemacht hast. Mhm. Es ist David Bowie. Und in diesem neuen Buch, das heißt Space Boy, über David Bowie, über mich.
So ist es.
Hast du über ihn geschrieben, über seine Biografie, aber parallel natürlich auch über deine Biografie, weil er dich ja auch im Großwerden, im Aufwachsen maßgeblich beeinflusst hat.
Mhm. Ne?
Der Spaceboy. Bowie war immer schon dein Held. Und zwar auch aufgrund seines Mutes zur Veränderung. Ja, und man braucht für Veränderungen ja wirklich viel Mut. Diese Neuerfindung, die er in Perfektion betrieben hat, inwiefern hat dich das mal also ganz konkret geprägt?
Naja, das begann, da war ich 12. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich war auf einer grandiosen Volksschule, wo man sehr viel Wert darauf legte, dass wir unsere Fantasie entwickeln, unsere musischen Fähigkeiten. Das kam mir sehr entgegen, weil ich war nie das Rechengenie. Aber ich war gut in Musik, in Kunst. Ich konnte mir Geschichten ausdenken. Dann kam ich aufs Gymnasium und das war das komplette Gegenteil damals. Also dieses Kölner Gymnasium, auf dem ich war, war eine eiskalte Leistungsschmiede. So eine Art Mordor. Und alles war, also Träumen war da nicht gefragt, musische Talente waren da nicht gefragt. Ich habe wirklich gedacht, ich verkomme. Wusste nicht, was ich machen soll. Und man sagte uns sehr früh, überleg dir, was du werden willst. Alles, was du hier paukst, was du also nachzusprechen hast, was man dir vorgibt, dient dazu, dass du irgendwann einen vernünftigen Lebensweg einschlägst und dann einen Beruf ergreifst, der einem auskömmlichen Lebenswandel zuträglich ist. Und das bleibst du dann bis ans Ende deines Lebens. Das heißt, du hast so eine Hauptstraße vor dir und dann siehst du schon ganz genau in der Ferne, siehst du dein erstes Moped, dann siehst du dein Auto, dann siehst du deine Wohnung, dein Haus, deine Kinder, Pensionierung und ganz hinten siehst du die Kiste, in der eines Tages dann mal kriechst. Und das war nie so mein Fall. Aber ich war völlig ratlos, wer oder was ich denn jetzt werden sollte. Und dann hörte ich im Alter von 12 Jahren, wir hatten einen progressiven Musiklehrer, und der spielte uns Bowies Space Oddity vor. Das war 1969. Da hatte Bowie seinen allerersten Hit. Und für mich war das eine Erweckung, weil ich dachte, das ist der König aller Träumer. Wenn der mit sowas erfolgreich sein kann, dann gibt's auch für dich noch eine Chance. Und dann habe ich ihn sehr, sehr eng verfolgt, was er machte, war begeistert von der Unausrechenbarkeit seiner Musik. Er macht ja auch immer wieder was ganz Neues.
Absolut.
Aber vor allen Dingen war in allem, was er tat und sagte, steckte eine Message. Und diese Message hieß, sei nicht einer, sei alle. Weil jeder von uns viele Persönlichkeiten in sich trägt. Lass die raus. Und das wurde mir in dem Moment erst klar, dass ich tatsächlich nicht nur einer bin, sondern dass ich viele bin. Und dann hat er mich sehr ermutigt, das auszuprobieren. Ich war ein sehr schüchterner Teenager, aber ich habe es dann gemacht.
Warum hat euer Lehrer, wie hieß er damals, der Lehrer, dem du das verdankst?
Des Büchten hieß der, glaube ich.
Okay, ja. Gibt's den noch? Hast du ihm irgendwann mal Danke sagen können, dass er dich auf den richtigen Weg geführt hat?
Ich könnte mir vorstellen, dass er sich wahrscheinlich selber gar nicht mehr daran erinnert. Der hat uns so vieles vorgespielt. Aber der hatte einen tollen pädagogischen Ansatz, das hat mir sehr gefallen. Die Lehrer vorher, die haben uns immer sehr viel erzählt über die Intentionen, über die Absichten der Komponisten oder der Maler oder Bildhauer oder worüber immer auch sprachen. Und am Ende ging es darum, dass du dir deren Auffassung zu eigen gemacht hast. Also du hast schon so vorbelastet von Informationen, dann diese Platte gehört oder das Buch gelesen oder dieses Bild angeschaut, dass du gar keine Chance mehr hattest, einen eigenen Zugang zu entwickeln. Und der machte das anders. Der nahm eine Platte und sagte uns noch nicht mal, wer das ist. Sondern legte die auf.
Auch was Klassisches, ne? Also
klassischer, der hatte Musik. An einem Tag, weiß ich, also zumindest erinnere ich das so, dass er uns an einem Tag Sacre de Printemps von Stravinsky vorgespielt hat und im Anschluss Space Oddity. So, und es war geil, weil er das in gewisser Weise auf eine Ebene brachte und sagte, das ist im Grunde genommen, es sind zwei sehr ähnlich tickende Leute, die das geschrieben haben. Und das Einzige, was er uns sagte, hört euch das an und dann erklärt ihr mir, was ihr dabei empfunden habt. Und damit, finde ich, rührte er an ein Dogma in der Kunst, das ich immer schon für mich in Frage gestellt habe, dass es nämlich einzig darum geht, was Künstlerin oder Künstler uns sagen will. Ich glaube, dass das bei allem Respekt aber gar nicht so wichtig ist, sondern viel wichtiger ist es, dass wir die Kunst anderer zu unserer Kunst machen, weil es dann nämlich darum geht, was wir dabei empfinden. Und das kann im Zweifel was völlig anderes sein. Aber nur so funktioniert für mich Kunst.
Und du hattest damals Space Oddity gehört im Unterricht. Was hast du konkret, hat sich der schüchterne Frank erstmal gemeldet, um zu sagen, was er empfindet?
Ja, das hat er.
Hat er? Was hat er gesagt?
Das hat er. Ja, der konnte, wenn es darum geht, eine Antwort auf eine mathematische Formel zu geben, da konnte der kleine Frank sich nicht melden, weil dann hatte der da oben einen Totalabsturz. Aber in dem Fall, wann immer es um so randunscharfe Sachen ging, also um Emotionen, um Gefühl. Ich war ja auch einer, der die Randdaten des 30-jährigen Krieges immer gerne diskussionsoffen ließ, ne? Oder den genauen Standort von Duisburg. Also insofern war ich da gut aufgehoben, wenn es darum ging zu schildern, was ich bei Space Oddity empfand. Und was ich empfand, war schlicht und einfach, ich war beglückt, so oft innerhalb von 4 Minuten überrascht zu werden, dass es eben nicht ausrechenbar war. Ich war beglückt über Klänge, die ich noch nie in dieser Form gehört hatte. Es wurde ja damals in Mellotron eingesetzt. Das spielte übrigens Rick Wakeman, später der große Keyboarder von Yes. Und diese gleißenden Mellotron-Wolken, auf denen ich dann surfte, ich hatte sowas ja nie gehört. Ich hatte nicht gewusst, dass es so eine Art Musik gibt. Bei uns zu Hause lief eher James Last. Ne? Und das war noch, sagen wir mal, das war der Gipfel des Progressiven. Naja, und alles das, dann was ich grandios fand, ich habe das sicherlich intellektuell nicht so verstanden, aber ich habe das trotzdem so gespürt, dass das nicht einfach ein Sänger war, sondern es war ein Schauspieler. In diesem Song nimmt er ja 3 Rollen ein. Also erstmal ist er die Computerstimme, die runterzählt. Dann ist er die Bodenstation. Richtig. Dann ist er der Astronaut. Das heißt, er schlüpft innerhalb eines Songs in 3 verschiedene Rollen, die er alle grandios spielt. So, und dieser Film, den ich da plötzlich im Kopf hatte, dass ich überhaupt einen Film im Kopf hatte nach so einem Song, und den hatte ich übrigens auch bei Sacre de Printemps im Kopf, ja. Da sah ich zwar dann jetzt keine heidnischen Riten, sondern da sah ich Raumschiffe. So what?
Ja. Und bei Bowie hast du im Prinzip auch kein Wort verstanden wahrscheinlich. Paar rudimentäre Wörter, aber eigentlich des Englischen wahrscheinlich noch nicht so mächtig damals, dass man den Song auf Anhieb verstanden hat.
Nein, oder? Natürlich nicht. Als ich 10 war, ging das los mit Englisch. Und Englisch flog mir zu, aber natürlich war ich da längst nicht so weit, dass ich das alles verstande. Außerdem, selbst wenn du fluent, wenn du perfekt im Englischen bist, Bowies versponnene, rätselhafte Lyrics zu entwirren, dafür musst du schon sehr viel über ihn wissen.
Es führte auf jeden Fall dazu, auch die Unterstützung, muss man sagen, des Lehrers, der dich begeistern konnte für etwas Neues, dass du Rockstar auch werden wolltest. Also es war wirklich so ein ernsthafter Wunsch. Man lacht bei vielen drüber, die es irgendwann mal gesagt haben. Ich habe bei mir in der Liste eingeschrieben, Berufsberatung in der Schule, ich möchte Popstar werden. Ja, aber es hat schon konkrete Form angenommen bei dir. Also du warst heiß.
Ja, absolut. Ich habe ja nach irgendwas gesucht, wo ich reüssieren könnte, was ich konnte, wo ich mich auch wohlgefühlt habe und dachte, das bin ich. So, und ich war sehr klein, schmächtig. Ich war so ein bisschen spätpubertierend, ganz lange keinen Bartwuchs, während anderen schon die Hecken sprossen, die Muskeln schwollen, die Stimmen brachen. Ich hörte mich jeden Morgen noch piepsig nach Nutella fragen. Also ich war jetzt nicht, sagen wir mal, der prototypisch für den coolen Typ an der Schule. So, und wenn du sowas hast, damals hieß es, wenn du klein, schmächtig oder wenn du dick bist, dann musst du dir irgendwas anderes aussuchen. So, und dann wirst du entweder der Komiker, dann wirst du der Clown der Klasse, ne, dann bestichst du durch Humor oder du kaufst dir eine Gitarre. Und bei mir war es so, dass es erstmal, also Bowie hat mich tatsächlich auf den Weg gebracht, dass ich mich kreativ erkannt habe, dass ich überhaupt erstmal gesehen habe, da sind so viele Facetten, lass die alle raus. Zu Musik gebracht, dass ich wirklich eine Gitarre gekauft habe, das war dann allerdings tatsächlich Susi Quattro, falls sich noch irgendjemand erinnert. Das war so eine Leder-Lady, die Leader of the Pack, muss man sagen. Die war Bandleaderin. Das war zu der Zeit alles andere selbstverständlich. Ja. Nein, die habe ich mich verknallt. Ich hatte so ein Poster bei mir über dem Bett hängen. Ja. Und jeden Morgen, die hatte einen Leder-Overall, der war bis zum Nabel auf. Da hingen so goldene Ketten. Allmorgendlich begrüßte mich ihr cooleräugiger Blick. Und dann habe ich beschlossen, die zu heiraten.
Das ist interessant, dass du so ein Susi Quattro-Fan bist. Das habe ich schon damals, wann war das ja, in den 70ern, habe ich das schon im Radio gehört.
War ich gar nicht. Ich war kein Susi Quattro-Fan. Ich fand die Frau scharf.
Ja.
Und ich fand diese Attitüde scharf und sich da vorne hinzustellen. Die Musik sagte mir überhaupt nichts. Da konnte ich gar nichts mit anfangen. Aber ich wollte diese Frau näher kennenlernen, um ihr Privatleben zu bereichern.
Ich glaube, aber hier bist, glaube ich, du gemeint gewesen. Ich habe hier so einen Ausschnitt von Radio Luxemburg von damals gefunden. Ich fühlte mich nämlich gleich direkt
erinnert. Was ist damals?
Komm.
Ja, das war ihr zweiter großer Hit. Was?
Hallo, hier ist Radio Luxemburg. Ich bin der Frank und das war Susi Quattro und 48 Crash. Ein toller neuer Song. Und mich würde es nicht wundern, wenn 15-jährige Jungs morgens in den Plattenladen gehen, sich das Cover der Single anschauen und sich in Susi Quattro verlieben und nur deswegen selber Popstars werden wollen. So wie Frank Schätzing in diesem Augenblick, der uns gerade in Köln hört und noch nicht weiß, dass er mal einer der ganz großen, erfolgreichen Schriftsteller in Deutschland werden wird.
Guck mal,
alternative Realität.
Apfelkuchen bis Zwiebelsuppe.
Das bist doch du gewesen, oder?
Ja, absolut.
Das bist doch du gewesen damals.
Aber vor allen Dingen muss ich sagen, dass du damals schon diese Sendung moderiert hast. Du hast dich verflucht gut gehalten.
Frank Elstner.
Ja, klar, natürlich. Ja, das war aber irgendwie deine Stimme.
Nein, das war nicht meine Stimme.
Das ist nicht deine Stimme. Nein, ich habe jetzt wirklich gerade gedacht.
Ist das dein Ernst?
Nein,
hör noch mal genau hin.
Ein toller neuer Song. Und mich würde es nicht wundern, wenn 15-jährige Jungs morgens in den Plattenladen gehen, sich das Cover der Single
jetzt,
anschauen.
Ja, das stimmt. Und das jetzt eben mit der Musik im Hintergrund habe ich irgendwo einen Moment lang gedacht, das hast du heute Morgen noch eingesprochen. Nein.
Popstars werden wollen.
Das ist Frank Elstner. So,
man hatte das dann eingesprochen. Das muss ja
in diesem Augenblick, der uns gerade in Köln hört und noch nicht weiß, dass er mal einer der ganz großen, erfolgreichen Schriftsteller in Deutschland werden wird.
Auf jeden Fall eine gut gelungene Überraschung.
Ich sag dir, wer das eingesprochen hat.
Ja.
Gestern Abend.
Gestern Abend?
Ja.
Oh, wie cool ist das denn? Nein. Na gut, okay.
Er hat es gestern Abend eingesprochen, denn ich wusste von deiner Leidenschaft und von dieser kleinen Geschichte. Du hattest ja auch mal in der Zeit einen kleinen Artikel geschrieben, wo du diese Geschichte erzählt hast über den 15-Jährigen, der in den Plattenladen gegangen ist. Und da habe ich gesagt, Frank, wir machen eine Moderation aus dem Jahre 1973 mit einem kleinen Weitblick.
Wie schön. Ja, sehr lustig. Na, es war ja damals so, als sie Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, wie die da klein und süß vor ihren drei muskelbepackten Jungs stand und diesen Zug nun lenkte.
Na ja.
Ne, und so, ich habe mich dann schon, wie das eben so als 15-Jähriger ist, habe ich mich an eine ferne Person verknallt. Und das war der Grund, warum ich dann Gitarre gelernt habe, weil ich dachte, du musst der ja auf Augenhöhe begegnen können. Mir war schon klar, dass sie um einiges erfolgreicher ist und auch ein paar Jahre älter als ich. Ich dachte also, wenn du ihr Leben bereichern willst, musst du selber Popstar werden. So ging das mit der Gitarre dann los. Ja. Dann hat das vielleicht noch 2, 3 Hits von ihr gedauert, bis ich da feststellte, das ist eigentlich nicht meine Musik. Die war mir zu ausrechenbar, die war mir zu sehr dem alten Rock verhaftet. Ich fand sie selber immer toll. Und dann allerdings schob sich Bowie wieder sehr stark in mein Blickfeld und auch andere. Und dann habe ich von Susie gelassen. Also sie trat dann einfach wieder zurück in den Vorhang. Und vor Jahren habe ich diese Geschichte allerdings dann öfter mal erzählt. In den Medien, im Fernsehen auch. Und saß bei Rotes Sofa, bei Das. Und dann schalteten sie, da habe ich meine Platte rausgebracht, das 2019, mein Album Taxi Galaxy. Und dann schalteten sie einen Film zu und sagten, ja, wir haben auch einen Glückwunsch für dich. Jetzt bin ich ja kurzsichtig. Ich saß da und sah hinten diesen Monitor und sah nur, da sitzt eine Frau drauf in irgendwas Lederigem und hinter der hängen offenbar ganz viele goldene Schallplatten an der Wand. Und diese Frau sagte, hi Frank, I'm Susie and I just wanted to congratulate. I heard that in order to meet me, you wanted to become a pop star. So maybe in order to meet you, I should become an author. Und das fand ich so süß, als ich dann rauskriege, dass sie das wirklich war, dass ich ihr geschrieben habe und habe gesagt, du, das finde ich total nett und ich wollte mich nur sehr bei dir bedanken. Ach, hast du gesagt, ich bin nächste Woche in Wuppertal, komm doch mit deiner Frau vorbei. So, und dann trafen wir uns Jahrzehnte nach dieser Schwärmerei dann tatsächlich und seitdem stehen wir in losem Kontakt und sehen uns immer mal und es ist eine ganz reizende Person.
Da bin ich ja froh, ich wusste nämlich nicht, dass du sie getroffen hattest.
Ja.
Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber sie ist in Australien heute.
Ja, die ist viel in Australien.
Auf Tour gerade.
Sie hat einen riesen Markt in Australien. Und Susi schont sich nicht, die schenkt sich nichts.
Ja, und die ist auch ein bisschen noch wie früher, oder? Die sieht auch noch so ein bisschen wie früher aus eigentlich. Man sieht ihr diese 100 Jahre, die inzwischen vergangen sind, eigentlich kaum an.
Ja, also vor 100 Jahren wurde sie die wahrscheinlich ihren Bass einmal rechts und links um die Backen hauen. Also sie ist, glaube ich, jetzt 75, soweit ich informiert bin. Als ich sie dann getroffen habe, war sie 69 und das sah man ihr wirklich nicht an.
Ach, wie lustig.
Sie trägt immer noch ein Lederoverall auf der Bühne.
Na klar. Ja. Also sie singt immer noch 48 Crash.
Sie singt immer noch 48 Crash. Es ist absolut unverwüstlich.
Ja. Diese Begeisterung, die Bowie auch in dir ausgelöst hat, weil er sich auch immer wieder neu erfunden hat. Dieser Wunsch, sich auch wirklich mal krass neu zu erfinden, kennst du den auch heute noch?
Ja, und der war in mir angelegt. Es ist ja nicht, dass er irgendwas in mir wachgerufen hätte, was nicht schon da gewesen wäre, aber er hat es wachgerufen tatsächlich. Ich wusste es nicht. Und er war dadurch, dass er das so vorlebte, ich kenne übrigens bis heute keinen Popstar, der über eine so lange Zeit so oft relevant und vorne war, der sich so oft neu erfunden hat und dafür, muss man ja auch sagen, ins volle Risiko ging.
Ja.
Denn wenn du feststellst, dass du etwas machst und die Leute finden es toll, dann ist die Versuchung, dass du das jetzt immer und immer aufs Neue nur variierst und wiederholst, sehr groß. Ökonomisch zumindest ist das sinnvoll. Aber immer wieder komplett die Richtung zu wechseln, bedeutet ja auch, du setzt jedes Mal deine Fanbase aufs Spiel.
Absolut. Wir reden ja auch von mal plötzlich ganz neuer Musikstil, den er gepflegt hat, das Äußere sowieso, die Maskierung, die Kostüme und dann auch eben krasse Persönlichkeiten.
Persönlichkeiten, dein Stil nicht nur auch in dem Sinne zu wechseln, dass du sagst, guck mal, die machen das, jetzt mache ich das auch, sondern etwas erstmals zu machen.
Ja.
Es ist sehr oft geschehen, dass er ein Vorreiter war. Wenn du dir dieses Album Low mal anhörst aus seiner Berliner Zeit, da hat er auf einer Seite so einen sehr seltsamen, utopisch klingenden, splitterigen Rock gemacht, in dem er kaum noch sang. Das war an sich schon grandios und dann drehst du das Ding rum und dann kriegst du 4 Ambient-Tracks, die er mit Brian Eno gemacht hat. Also ein Album dermaßen überhaupt zu splitten, das hatte in der Form noch nie jemand vorher gemacht.
Die Plattenfirma war auch stinkig, ne?
Die waren stinkig, die haben das erstmal gar nicht rausbringen wollten, die wollten zweites Young Americans. Das heißt, diese, was mich, die zwei Dinge, die mich so fasziniert haben, war auf der einen Seite die Fähigkeit, so voranzugehen und immer Erwartungen zu unterlaufen, zu überfliegen, zu umgehen. Und auf der anderen Seite die Risikobereitschaft. Und ich merkte, dass das in mir angelegt war. Ich wollte nie Hauptstraßen gehen. Ich war immer empfänglich für den Lockruf aus den dunklen Seitengassen.
Also jetzt, ja. In Anführungszeichen.
In Anführungszeichen.
Oder reden wir von echten Kölner Gassen auch?
Auch. Aber wir reden jetzt über Kunst.
Natürlich.
Wir reden über das, über Überlebenswege. Und das hat mich an ihm so wahnsinnig fasziniert. Und natürlich, er war ja 10 Jahre älter als ich, erlebte das vor. Gerade in diesen intensiven Jahren, als ich ihn dann entdeckte. Und dann kam mir diese ganze Glam-Zeit. Dann hat er sich aber von Ziggy, hatte diese Figur Ziggy Stardust erfunden, hat die aber gleich wieder in Rente geschickt, hat eine andere Figur erfunden. Dann hat er diese fantastisch dystopische Platte Diamond Dogs gemacht, von der man ja nur die Hits kennt, aber das Ding ist musikalisch so versponnen. Auch das war, er war ein Vorreiter, um dann zu sagen, ich werfe wieder alles über den Haufen, jetzt mache ich Soul. Und das war genau die Zeit meiner Adoleszenz. Und das hat mich darin bestätigt, wahnsinnig darin bestätigt und inspiriert, dass eben es eine Kunst der Kompromisse, aber es gibt aber keine Kompromisse in der Kunst. Also du geh immer bitte einen neuen Weg. Und ich sah, dass das funktioniert, dass man das machen kann. Und das hat mich ermutigt, das auch zu tun.
Wann war denn deine letzte krasse Erneuerung? Wann war denn die?
Na, ich würde sagen, in gewisser Weise gerade wieder, weil ich hätte ja auch jetzt hingehen und wieder einen Thriller schreiben können. Mhm. Utopischen. Also ich habe zuletzt was gemacht. Das war jetzt keine krasse Erneuerung. Das war, wenn du so willst, ein Rückgriff auf eine Zeit vor 30 Jahren, dass ich nochmal einen Mittelalterroman geschrieben habe. Ne? Allerdings geht es da um ein ganz anderes Thema. Es ist eigentlich ein Buch über den Beginn des Kapitalismus und den Beginn des Populismus. Aber jetzt, meine Lebensgeschichte wollte ich eigentlich nie aufschreiben. Und der Versuch, das jetzt aber zu parallelisieren mit dem Lebenslauf eines Megastars, das kann ja auch sehr schnell als Arroganz ausgelegt werden, aber darum ging es ja gar nicht. Ich mag halt einfach immer wieder neue Dinge ausprobieren.
Ja. Und du magst Risiko.
Ja.
Du fragst dich auch selber in dem Buch, woher der Drang zum Risiko?
Ja.
Woher? Denn es ist ja nicht in uns angelegt im Prinzip, weil wir ja doch in der Regel auf Sicherheit erstmal gepolt sind. Du aber sehnst dich geradezu nach Wagnissen.
Ja,
wo kommt das her?
Kann ich dir nicht sagen.
Und dann noch ein schüchterner Junge. Was will ein schüchterner Junge? Der will doch eher Sicherheit, der will doch Berechenbarkeit eigentlich.
Nee, das ist die Frage, ob das mit Schüchternheit einhergeht. Das glaube ich eben nicht. Viele Draufgänger und Draufgängerinnen, die ich kenne, sind schüchtern oder waren schüchtern. Und meine Teenagerzeit war davon geprägt. Wie gesagt, einmal war ich einfach schon äußerlich. Ich war jetzt eben nicht der Leader of the Pack. Aber was ich in mir trug, waren sehr reiche Innenwelten, so Universen. Das poppte auch einfach so auf. Ich musste dafür nicht viel tun. Diese ganzen versponnenen Geschichten, diese großen Bilder, das kam einfach so aus dem Nichts. Und ich trug das in mir rum.
Hat nur für die Schule nichts gebracht natürlich.
Hat überhaupt nichts gebracht. Ne? Und es war im Allgemeinen noch so, wenn du das erzählt hast, dann haben sie angefangen zu lachen und haben gesagt, ja, Schätzing träumt wieder. Also ich musste schon irgendwie einen Weg finden, das so nach außen zu tragen, dass ich damit reüssieren konnte. Also dass Menschen es nicht verlachten, verhöhnten, sondern dass sie es vielleicht bewunderten. Mhm. Das ist der einzige Weg, wie du das machen kannst, ist eigentlich, dass du den Weg des Popstars gehst.
Okay, aber das ist natürlich Weise der machen. Größte und eigentlich auch der unerreichbarste.
Zunächst, ja, schon, aber versuchen tun es alle. Ja. Versuchen tun es alle. Also der es zu werden ist natürlich vollkommen klar, ist eine Riesenfantasie.
Ja.
Aber den ersten Schritt, jeder fängt irgendwann an zu singen, kauft sich eine Gitarre, versucht irgendetwas in diese Richtung, weil du dich ausprobieren willst. Und ich habe sehr früh festgestellt, ich bin in eine Theatergruppe gegangen, dass ich gerne schauspielerte, dass ich gerne sang, dass ich gerne Musik machte, Songs schrieb, aber auch, ich habe sehr früh angefangen zu zeichnen. Ich war auch jahrelang Illustrator in der Werbung, dass ich gerne zeichne, dass ich malte. Also es gab eigentlich kein Gebiet, auf dem ich mich nicht gerne rumtrieb. Und ich hatte immer den Eindruck, dass der Versuch, diese Gebiete voneinander zu separieren, zu isolieren, dass das ein Irrweg ist, sondern dass letzten Endes alle kreativen Disziplinen nichts weiter sind als Facetten desselben großen Kristalls namens Kreativität.
Ja.
So, das war so die, und ich glaube, wenn du so bist, wenn du das rauslassen willst, dann kannst du nur ins Risiko gehen. Und mein Lieblingsbild dafür ist Odysseus. Mhm. Was haben seine Gefährtin gemacht? Sie haben gesagt, pass auf, wenn wir da jetzt vorbeifahren, dann kann es passieren, dass sich ein köstlicher, verlockender Gesang erreicht. Das sind die Sirenen. Nur, wie man hört, fressen die Menschen. Dann hat er gesagt, ich will die aber hören. Und die anderen haben sich Wachs in die Ohren getan. Und er hat gesagt, dann bindet mich an den Mast. So. Und ich war immer der die hören wollte. Ich hätte mir aber auch verbeten, dass man mich an den Mast bindet, weil ich wollte die auch sehen. Und sei es um den Preis des Gefressenwerdens. Ja?
Ja.
Ich glaube, nur so kannst du aus deinen kleinen Welten in größere vorstoßen, was aber immer auch bedingt, dass du im Zweifel da zu Tode kommst.
Was ist noch mit Odysseus passiert dann?
Naja, die haben ihn ja an den Mast gebunden.
Ja,
und er hat immer darum gefleht und hat gesagt, bindet mich los, sie haben es aber nicht gemacht.
Aber er hat die Sirenen gehört.
Er hat sie gehört.
Und überlebt.
Ja, er hat überlebt und er hatte den großen Genuss des Sirenengesangs.
Du bist ja auch einer, der sehr schnell zu haben ist, wie du geschrieben hast. Also wo wir hier von Susi sprechen, hier eines lasciven Blickes wegen, ja, kann ich mich in Hingabe verschleißen, die mir rückblickend schleierhaft ist.
Ja, das war so ein Teenie-Ding. Ne?
Ja, das absolut. War Lulu. Stimmt, da war Lulu.
Das
die
war
hat
Lulu.
Einen Song gesungen. Die, was hat die nochmal mit ihrem...
Ja, die rosa Lidschatten. Die hat einen rosa Lippenstift und da hat sie sich dann auch die Lieddeckel mit bemalt, was jetzt mal nüchtern betrachtet jetzt nicht unbedingt eine Neuerfindung der Welt war.
Du warst hin und weg.
Aber ich war hin und weg davon. Übrigens wurde sie ja auch von Bowie produziert, der ihr das Remake seines eigenen Hits produzierte. Ne?
Ja, welcher Song war das noch?
Das war The Man Who Sold the World.
Das Lustige ist, als ich auf dich gewartet habe im Foyer, lief China Girl.
Ah, okay.
Das ist lustig. Ich habe gedacht, das ist wieder so typisch. Das Universum sagt einfach, hier, kurze Einstimmung für eure kleine Begegnung.
Ja. Weißt du, was ein ganz wichtiger Aspekt ist bei diesem ganzen Versuch, in die Fußstapfen von Popstars zu treten oder beziehungsweise besser noch eigene zu hinterlassen? Das kannst du nur tun, wenn du eine unbedingte innere Bereitschaft hast zu scheitern.
Aber wer hat denn das schon? Wer hat denn eine Bereitschaft zu scheitern? Also am Ende, rückblickend, super lustig, kann man drauf blicken und sagen, ja, ich habe mich, ist ja auch ein schöner Ausdruck, ich habe mich nach oben gescheitert.
Ja.
Klingt erstmal super, aber man sagt es aus der Sicht des Erfolgreichen, rückblickend. Aber das von Anfang an so zu empfinden, das ist schon besonders.
Ja, das stimmt. Aber es geht ja nicht darum, dass du sagst, ah, super, ich fange jetzt was an, hoffentlich falle ich auf die Fresse. Also natürlich, niemand scheitert gerne. Ne? Aber worum es eigentlich geht, ist, dass du dennoch die Bereitschaft hast, zu scheitern. Also dass du, obwohl du weißt, es kann schiefgehen, es trotzdem tust. Wir sind in den letzten 20 Jahren, finde ich, in Deutschland zu so einem Volk geworden, was so angstgetrieben war, dass es nur noch versuchte, das wenigste verkehrt zu machen, statt das meiste richtig. Und wenn du wirklich was erreichen willst, dann musst du ins Risiko gehen. Du willst natürlich nicht scheitern, aber du musst in Kauf nehmen, dass vielleicht Jahre harte Arbeit und Umsetzung von Visionen letzten Endes für die Katz war. Aber dann hast du es gemacht. Aber wenn du es gar nicht erst machst, weil du sagst, ich habe so eine Angst vorm Scheitern, ich will so sehr vermeiden, dass es schiefgehen kann, dass ich es überhaupt nicht erst in Angriff nehme, dann kannst du auch nichts erreichen. Das meine ich damit.
Man macht es halt nicht, wenn es gut läuft.
Ja, schon.
Weißt du, weil keine Notwendigkeit
ist. Aber diese Bereitschaft ist uns in Deutschland, meine ich, ein bisschen abhanden gekommen, diese Bereitschaft zum Scheitern, auch als es schon nicht mehr gut lief. Denn wenn du aus Angst davor, dass es schiefgehen könnte, nichts Großes mehr anpackst, dann kannst du ja nur zurückbleiben, weil andere tun es ja. So, und wenn du aber selbst dann immer noch sagst, ist bloß keinen Fehler machen, dann kommst du in eine Stagnation. Und vielleicht ist es so, dass es für viele Menschen auch genau der richtige Zustand ist. Aber bei mir, und ich kann dir nicht erklären, warum das so war, schon als Teenager war es so, dass ich nie Angst davor hatte, auf die Schnauze zu fallen. Ich habe immer irgendwas in Angriff genommen.
Interessant. Und das trotz deiner Schüchternheit, was ja auch immer wieder ein extrem interessantes Thema ist. Diese Schüchternheit, wo kam sie her bei dir? Weißt du es?
Na, ich denke, sie kam aus...
Ich war zum Beispiel auch schüchtern. Ich weiß aber, woher es was mit zu tun hatte. Ich hatte zwei Segelohren, die waren 90 Grad, standen die ab.
Freunde haben mich im
Baggersee angeguckt und haben gesagt, du siehst ja aus wie ein Topf mit zwei Henkeln.
Ja,
das führt dazu, dass man schüchtern wird. Also ich kann meine Schüchternheit, die ich lange mit mir rumgetragen habe und auch heute noch ein bisschen habe, ich kann sie auch ein bisschen erklären.
Und ja, das kann ich auch. Also da ich glaube zu wissen, worauf du hinaus willst.
Will ich hinaus?
Möglicherweise über eine Zahnlücke. Zahnlücke. Dann führe ich die aber gleich mit an.
Ja.
Also das eine war tatsächlich, dass ich in dieser sehr wichtigen Phase der Pubertät, also der ersten Hälfte, so zwischen 12 und 16, wo es ja gerade bei den Jungs sehr stark um Fittest of the Strongest geht. Mhm. Ne? Also da ist es ja nun im Prinzip, wir sind ja auch eine Tierart, weißt du, es ist alles Balztheater. Ne? Und wer hat das schönste Gefieder? Und ich hatte es eindeutig nicht. Ich war eben der, zu dem die Mädels liefen, um sich bei mir über ihre Typen auszuheulen, mit der schönen Begründung, du willst ja nichts von einem. Das willst du natürlich nicht unbedingt hören, aber die sahen mich dann doch wie ein, sagen wir mal, schlaues Kind. Und das hat mich natürlich, ich merkte, dass ich einfach da nicht weiterkam an der Stelle. Ich hatte keine Erfolge zu verzeichnen. Deswegen wurde ich sehr schüchtern. Das Zweite war, dass eben alles, was ich konnte, da, wo ich nun lernte, nicht gefragt war. Und alles, was gefragt war, ich irgendwo nicht konnte. Und die Schule ist ja schon deine Welt. Du hast ja keinen Abstand dazu, sondern die erklären dir, dass das jetzt praktisch die Phase ist, in der sich entscheidet, ob du in deinem Leben ein Verlierer oder ein Gewinner werden wirst. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst so viele Dinge nicht, die in deren Augen aber dafür wichtig sind, dann ist das auch scheiße. Also wenn du auf diesen beiden Ebenen das Gefühl hast, du bist ein Loser, ist das Mist. So, und jetzt kam natürlich noch eine Story hinzu, die das Schicksal mir so richtig schön eingebrockt hat, dass ich im Alter von 10 Jahren meine Schneidezähne verlor. Also meine schönen, die sahen wirklich klasse aus. Und dann lief ein Mädchen damals noch in der letzten Klasse der Volksschule. Es waren große Ferien. Wir hatten 3 Usambara-Pfeilchen stehen auf der Schulbank, auf der Fensterbank. Und dann sagte die Lehrerin, also diese 6 Wochen Sommerferien überstehen die nicht. Die müssen jetzt ein paar von euch mit nach Hause nehmen. Und sagte dann schon sehr klug, aber nur die Mädels, weil die Jungs werden sich darum nicht kümmern. Was passierte also? 15 Mädchen stritten sich um 3 Usambara-Pfeilchen. Und eines ergatterte so ein Töpfchen und kämpfte sich den Weg frei durch die ganzen kleinen Löwinnen, die versuchten, ihr das zu entreißen. Und rannte also nun über den Schulflur, diesen Topf vor sich haltend, wie so eine Trophäe, ausgestreckt. Und ich kam gerade aus dem Umkleideräumchen, hatte gerade in meinen Mantel gefunden, dann stießen wir zusammen. Und ich hatte diesen Topf in der Fresse. Ja. Und dachte erst, oh, jetzt hast du Splitter vom Blumentopf im Mund, weil da spürte ich sowas. Aber dann waren die weiße, waren das meine Zähne. Und da ich ja im Wachstum war, konnte man die, bis ich 18 wurde, nicht überkronen. Das heißt, ich lief also während meiner gesamten Adoleszenz mit diesem Scheunentürchen da vorne rum und hatte das Lächeln eines Skorbutkranken.
Aber du konntest super La Paloma pfeifen.
Ich konnte super La Paloma pfeifen, genau. Also alles das, glaube ich, zusammen führte dazu, dass ich wenig Selbstvertrauen hatte, aber umso mehr in meinen fantasievollen Innenwelten lebte und dann eben Wege suchte, da rauszukommen. Und da hat mir Bowie wahnsinnig geholfen, weil ich, ohne das so richtig zu wissen, trotzdem das Gefühl hatte, dieser schillernde Paradiesvogel, der so offensiv mit sich umgeht, in diesen ganzen Kostümen, mit diesen Wahnsinnsshows, mit dieser immer neuen, immer spannenden Musik, das könnte auch sein, weil der auch schüchtern ist.
Und er war schüchtern.
Und er war verflucht schüchtern. Ja. Und es wurde mir so richtig klar, als ich dann eine Band hatte, nachdem ich dann Gitarre spielte und das auch funktionierte, hatte ich dann eine Band. Wir spielten ziemlich verfrickeltes Zeug. Waren auch, glaube ich, gar nicht so übel.
Ja, wie hieß die Band damals? Die erste, du hast ja zahlreiche gehabt.
Mega. Die hieß Mega und man könnte sagen, naja, typischer Fall von angeborener Bescheidenheit. Hatte aber was damit zu tun, dass ich ein großer Fan der französischen Band Magma war. Mhm. Und Mega war ein bisschen nah dran. Also ich fand, es klang gut und ich wollte was haben, was auch gut klang. Naja, und dann kam aber der Tag, an dem es darum ging, mal einen richtig großen Gig zu machen. So kleinere Gigs machten wir öfter mal, das überstand ich auch, aber dann hatten wir so einen Riesengig bei einem riesengroßen Schulfest. Und ich traute mir nie auf die Bühne. Ich dachte, dann stehst du da oben und dann lachen die dich aus. Guck mal, da ist doch der Frank. Ha, der Frank will Popstar sein.
Aber du hattest zu dem Zeitpunkt bereits Gitarre gelernt und auch Klavier.
Ich spielte Gitarre, Keyboards, ich sang und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir schlechte Musik machen. Also ich fand schon, dass das gutes Zeug ist, was wir da machten. Aber ich hatte einfach Schiss, mich so, wie ich war, auf die Bühne zu stellen.
Verständlich.
Also was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, versuch's doch mal wie Bowie und habe mich geschminkt. Ich habe mir keinen Blitz aufs Gesicht geschminkt, aber ich habe mir so einen großen Stern darauf gemacht. Ich habe mir à la Lulu, habe ich mir Rosalie-Schatten gemalt, mit Lippen geschminkt, Eyeliner, alles. Ich habe mich in so einen goldenen Kimono gehüllt. Und jeder andere hätte gesagt, wenn du schon Angst hast, als du selbst auf die Bühne zu gehen, dann betreibst du doch gerade sozialen Suizid. Also wenn das schief geht, dann kannst du dich doch in deiner Stadt nie wieder blicken lassen.
Stimmt, gespött bis ans Ende deiner Schulzeit.
Aber ich habe das dann diese ganze Maskerade aufgetragen und dann habe ich mich im Spiegel angesehen und dachte, jetzt bist du erstmals in deinem Leben du selbst. Das war ein ganz irres Gefühl. Das kam komplett out of nowhere. Und ich war völlig verblüfft, endlich den Eindruck zu haben, dass mein Innenleben und mein Äußeres das erste Mal wirklich im Einklang sind. Und damit bin ich auf die Bühne gegangen, alle Unsicherheit fiel von mir ab und ich spürte einfach nur noch ein irrsinniges Selbstvertrauen. Und im selben Moment glaubte ich zumindest Bowie komplett verstanden zu haben.
Ja.
Und dann wurde es ein geiler Gig.
Konntest du dieses Selbstvertrauen aufrechterhalten?
Ja. Das war jetzt nicht so, dass plötzlich die ganze Schüchternheit ausgeknipst war.
Nein, nein.
Also die weiteren 2-3 Jahre der Adoleszenz waren kein Zuckerschlecken. Aber ich hatte einen Weg gefunden. Ich hatte den Weg gefunden aus der normalen 1:1 Kommunikation, mit der man normalerweise mit Menschen, die man Menschen hat, die ich nicht gut beherrschte, wo ich unsicher war, ängstlich war, da auszubrechen, weil ich verstanden hatte, dass ich mir einen anderen Frank erschaffen hatte. Und dieser andere Frank, den fanden Leute super, der stellte sich auf eine Bühne und das war eine kommunikative Einbahnstraße. Ich sendete nur. Ich musste aber nicht zuhören, ich musste nicht reagieren, ich konnte senden. Mhm. Und als ich rausfand, dass das funktionierte, habe ich das eine ganze Weile betrieben. Und darüber hat sich dann aber auch mein Verhältnis zu Menschen insgesamt normalisiert. Und als ich dann so 19, 20 war, da war diese Phase der Schüchternheit überwunden. Da war alles okay.
Okay, und da hast du dann auch nicht mehr so ein Depri-Zeug auf der Gitarre gespielt, oder wie am Anfang?
Nee, da habe ich nicht so ein Depri-Zeug. Da wurden meine Songs auch flotter. Und,
denn ich fand den Satz sehr schön, den du geschrieben hast. Also du spieltest Depri-Zeug auf der Gitarre. Ja. Musik für mondlose Nächte hast du
ja,
das genannt.
Ja, Musik
sehr
für mondlose
Ausdruck.
Nächte.
Musik
absolut.
Für mondlose Nächte. Ja, damit war irgendwann Schluss. Und dann fanden die Mädels es auch interessanter, ne?
Naja, ich veränderte mich halt auch endlich, Gott sei Dank. Ich hatte mir so eine Art kleinen Masterplan dann zurechtgelegt und hatte mal, das klingt natürlich auf einer Seite nach Hybris, aber du musst dir das mal vorstellen, von einem pickeligen Teenager, der eines Tages beschließt, ich will endlich ein schöner Mann werden. So, schöner, das liegt nun sehr im Auge des Betrachters, ne? Aber eines war vollkommen klar, ich muss diese Selbstvernachlässigung aufhören. Nicht natürlich Betrieb, um nicht gesehen zu werden. Das ist der beste Weg, in deiner Unsicherheit, wenn du Angst hast, dass Leute dich verlachen können, das macht dich so unsichtbar, wie es geht. Also schlich da so ein Parker rum und in dem steckte ich. Das war der Punkt, wo ich sagte, nee, du gehst jetzt an allen Fronten deines Lebens, gehst du in die Offensive und wenn es schief geht, geht es eben schief. Aber mehr als es schon schief gegangen ist, kann es ja nicht.
Ja.
Und das war der Weg, wie ich da rausfand. Dann irgendwann habe ich Bodybuilding gemacht, dann wuchs der Bart, dann war die Welt in Ordnung. Aber um aus dieser, excuse my French, dieser Scheißzeit rauszukommen, da war Bowie tatsächlich schon für mich ein Guiding Star. Und dann, da ich aber von Natur aus eigentlich niemand bin, der Leute idolisiert, also eigentlich.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht, wirklich nicht.
Susi Quattro.
Nee, das, wie gesagt.
Bowie.
Ja, aber in der Zeit bis 15, 16, dann idolisieren wir alle Leute. Ja. Ne? Aber eigentlich bin ich niemand, der Leute vergöttlicht. Mhm. So, und nach dieser Phase allerdings hätte es also ebenso gut sein können, wie bei Susi eben auch, dass Bowie komplett aus meinem Leben verschwunden wäre, weil er hatte ja seine Schuldigkeit getan, wenn du so willst. Und dann passiert aber was Eigenartiges. Ich interessierte mich für 1000 Künstlerinnen und Künstler aus allen Branchen, allen Stilen. Der blieb aber konstant da. Mhm. Der wurde in dem Moment dann plötzlich für mich einfach eine Persönlichkeit, die ich immens bewunderte für ihre ungebrochene Veränderlichkeit. Immer wieder aufs Neue es zu schaffen, wo andere längst stehen geblieben waren, immer wieder was Neues rauszuhauen. Dann hat er auch so ein paar Phasen gehabt, dann war das auch mal bedenklich, hat er dummes Zeug erzählt. In den 80ern ist er musikalisch auf der Stelle getreten. Dann hat er sich aber wieder neu erfunden. Und da merkte ich dann mehr und mehr, dieser Mann ist die relevanteste künstlerische Persönlichkeit mit einer persönlichen Haltung außerdem, wo ich die ganze Zeit das Gefühl eines tiefen Einverständnisses hatte. Auch wenn der komplett im Hintergrund war über Jahre, gar nicht stattfand, aber er war immer wieder da. Und ich kenne keinen anderen und keine andere, bei der das so gewesen wäre.
Ja. Na? Wann hast du zum ersten Mal Space Oddity performt? Auf der Bühne?
Das war glaube ich, tatsächlich mit 16.
Bei Mützes Party.
Mützes Party, das war dieses große Schulfest. Das war dieses große Schulfest, ganz genau. Und dann hatte ich ja noch eine zweite Band. Die hieß die Band ohne Namen, weil mir keiner einfiel.
Ist originell?
Ja, im Nachhinein würde man sagen, eher mäßig originell. Aber ich hatte keine Idee.
Also ich finde es okay, ich finde es besser als rollende Steine. Also ich finde es gut.
Ja, okay. Na, schön. Oh, erzähl das mal Mick Jagger. Michael Jäger.
Ja, Michael.
Nee, diese zweite Band, wir waren nur zu dritt. Und es war ein Mädchen, mit der ich eine sehr eigenartige Freundschaft hatte. Wir waren eigentlich Kumpels.
Vivian hieß die, genau.
Die habe ich mir dann auch immer irgendwie unattraktiv geredet, was sie nicht war. Aber sie war jetzt auch nicht in dem Sinne der Schuss. Mhm. Und wir hatten eine ganz eigenartige Verbindung zueinander. Und dann spielte ich irgendwann Gitarre und sie stellte selber zu ihrer Verblüffung fest, dass sie singen konnte. Und dann hatten wir noch so einen verkifften Gitarristen, den wir dazu genommen hatten, um so ein bisschen mehr musikalische Substanz da reinzubringen. Und dann haben wir eine Mischung gemacht aus Popsongs, Sketchen, Kabarett. Wir haben Kafka vertont, wir haben kleine Sketche aufgeführt. Wir sind auch in Kostüme geschlüpft. Das war eine ganz eigenartige Truppe, die wir da waren. Und irgendwann sind Vivienne und ich uns da näher gekommen. Und dann war aber direkt auch schon das Ende der ganzen Sache. Weil sie sagte, das funktioniert nicht. Und ich habe damals wahnsinnig darunter gelitten, habe diese Band dann aufgelöst. Sie ging nach Frankreich, studierte da.
Don't fuck your own band, weißt du, don't fuck the company. Also deswegen hatte
ja,
sie damals auch, schon,
ja gut, aber wir
hat
waren,
sie erkannt,
ja,
nein,
wir waren, ne, das hätte es gewesen sein können. Ne? Das war ja übrigens die Eurythmics, ne? Also die beiden waren ja auch im ersten Jahr noch ein Paar, okay. Dave Stewart und Annie Lennox, und dann funktionierte das auch nicht. Okay. Aber dann hatten sie als Eurythmics dann die größten Erfolge und es funktionierte dann doch.
Ja, aber hat es auch nicht funktioniert.
Nein, also der Grund hier war schlicht und einfach, dass Vivienne sich nicht traute, irgendeiner Menschenseele, nicht mal mir, und wir waren wirklich sehr vertraut, zu erzählen, dass sie lesbisch war. Ja. So, und ich verstand nicht, warum sie mich abwies. Und sie war erschüttert und todtraurig, dass ich nicht länger dann mit ihr zusammen Musik machen konnte, weil ich dann doch in sie verliebt war. Und so brach das auseinander. Aber das war eben die Zeit. Du musst dir das wirklich vorstellen. Es ist heute, glaube ich, noch gar nicht so einfach, wie es oft erzählt wird, dich zu outen. Aber in der damaligen Zeit war das für sie, es wäre ihr sozialer Tod gewesen.
Absolut. Ne? Undenkbar.
Ja.
Undenkbar. Also singen konnte sie ganz gut.
Ja, zu ihrer eigenen Überraschung. Die spielte erst, sie wollte immer Querflötistin werden. Das konnte sie überhaupt nicht.
Nein, du hast es auch sehr schön formuliert.
Sie sang gut.
Du hast geschrieben, sie hält sich noch immer für eine Musikerin, weil sie in eine Querflöte atmet.
Richtig. Genau.
Das ist ein sehr schöner Satz, weil sie in eine Querflöte atmet. Also das konnte sie nicht.
Das konnte sie nicht. Und dann dachte ich, okay, aber Bob Dylan atmet ja auch in eine Mundharmonika und ist trotzdem ein riesen Popstar geworden.
Ja. Ja. Kann er nicht Mundharmonika spielen? Gut.
Also ich fand damals nicht.
Ich
fand das, nein, verstieß gegen die Statuten der Genfer Konvention.
Wirklich?
Ich fand das als Folter.
Bob Dylan, hat er das selber auch mal so zugegeben?
Ich wüsste, ich habe mich nicht so mit ihm beschäftigt.
Ich
konnte mit ihm überhaupt nichts anfangen.
Okay.
Ich habe dann irgendwann einräumen müssen und tue es heute mit großer Freude, dass der Mann ein Genie war und ist und dass er natürlich fantastische Songs geschrieben hat. Ich mochte den Gesang nicht, aber bei den frühen Songs zumindest fand ich dieses Mundharmonika-Geknödel grauenvoll.
Ja.
Es war Ohrenfolter. So, aber jetzt werden mir wahrscheinlich 1000 Dylan-Fans böse Briefe schreiben, deswegen.
Und vor der Tür auflauern.
Er ist ein Gigant.
Ja, natürlich ist er das. Wenn du, sag ich mal, wenn du magst, in zwei Sätzen zusammenfasst. Was war Musik für dich in deinem Leben? Das auf einen Satz gebracht.
In meiner Teenagerzeit Rettung, Heilung, Balsam, pure Emotion, die Möglichkeit aus einem Kopf, den die Natur so ausgestattet hat, dass da immer das Radio läuft und ich immer denke und über irgendwas grübel und irgendwas gedanklich verstrickt bin, was auch toll sein kann, ausbrechen zu können. Denn während Schreiben zum Beispiel ein intellektueller Prozess ist, der sich mit der Konstruktion von Wörtern und Sätzen beschäftigt, damit also immer auf drei Zeitebenen funktioniert, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, immer was mit der Intellektualisierung deiner Innenwelten zu tun hat, ist Musik eine reine Jetzt-Angelegenheit. Du greifst deine Gitarre, fängst an zu spielen, es passiert irgendetwas und du stellst das Denken ein. Mhm. Für mich ist Musik die emotionalste künstlerische Disziplin, die es überhaupt gibt. Und insofern wichtiger als alle kreativen Disziplinen zusammen.
Du hast, glaube ich, auch geschrieben, Musik liebt einen immer.
Musik liebt dich.
Musik liebt dich.
Musik liebt dich.
Das ist interessant auf jeden Fall.
Ja.
Das stimmt. Denn ich glaube, ein Lehrer, soweit ich mich erinnere, ein Lehrer hat dich da mal gefragt, nach dem, was du kannst oder was du willst oder was du machen sollst und so. Ja, was willst du denn? Und du antwortetest, ja, Musik. Ja, was ist denn mit der Musik?
Der Musik kann ich nicht verletzen.
Kann ich verletzen?
Deswegen hatte ich übrigens auch nie ein großes Interesse an Lyrics. Weil Lyrics sind ja dann schon wieder textliche Inhalte, das ist, Lyrics können schon wieder werten. Also wir reden jetzt über die Frühzeit der Adoleszenz. Aber auch danach war es immer so, dass ich den puren, reinen Ausdruck der Musik so geliebt habe, dass ich zwar auf der einen Seite begeistert war von tollen Stimmen, aber auf der anderen Seite absolut uninteressiert daran, worüber die sangen, weil mir das die Musik aus dieser Unmittelbarkeit, aus dieser puren Emotionalität dann schon wieder zu sehr rausholte. Ich wollte nicht, dass einer eine Message hatte. Das ging mir am Arsch vorbei, zu Deutsch gesagt. Hat sich dann ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Aber bis heute ist es so, dass ich mir neue Songs von Künstlerinnen und Künstlern, die ich toll finde, erstmal so anhöre, dass ich die Lyrics komplett ausknipse. Mich interessiert rein die Musik, rein das Arrangement, die Stimme. Das ist es, worauf es ankommt.
Wenn wir nochmal vom Risiko sprechen, was sich ja auch durch dein ganzes Leben so gezogen hat. Also vor dem ersten Roman warst du ja bei der Werbeagentur, die dann aber irgendwann bankrott ging. Wie ist das passiert?
Nee, die ging nicht bankrott.
Ah, die ging nicht bankrott.
Also ich war ab Mitte der 80er, noch anders angefangen. Ich war seit Ende der 70er als Illustrator freiberuflich in der Werbung. Das machte ich nebenbei. Ich zeichnete, ich malte. Und machte so ein bisschen Art Direction. Dann mit Mitte der 80er ging ich in eine Werbeagentur und war da erstmal Kundenberater, wurde dann Texter sehr schnell und habe da angefangen, Konzeptionen zu schreiben und Werbetexte zu schreiben. Dann war ich in drei Werbeagenturen als Texter, dann war ich irgendwann Kreativdirektor, dann bist du für alles Kreative verantwortlich. Und dann habe ich mit Freunden einen eigenen Laden gegründet. Und ich kam aus so einem Riesenladen. Ich kam von der DDB. Das war ein weltweites Agenturnetzwerk und war damals kreativer auf Volkswagen. Ich habe sehr viel Autowerbung gemacht. Interessanterweise, obwohl ich mich gar nicht für Autos interessiert habe. Aber das kann helfen. Und wir drei kamen alle aus diesen Riesen-Networks und hatten einfach keine Lust mehr, Dinosaurier zu reiten. Wollten unsere eigenen Ideen umsetzen und zwar schnell, unhierarchisch und möglichst kreativ. Und dann haben wir einen eigenen Laden gegründet und waren nur zu dritt. Sind dann innerhalb von 3 Jahren unter die 30 größten Agenturen Deutschlands vorgestoßen, hatten einen Riesenlauf und sind in der zweiten Hälfte der 90er abgestürzt.
Weil?
Weil die Szene so war. Also dieses Agenturgeschäft war immens veränderlich. Du gewinnst einen Kunden, du hast eine Riesenkampagne, du hast einen Mega-Erfolg, dann kann es passieren, dass der Kunde einen Konjunktureinbruch hat, also streich dir das Marketingbudget. Ne? Du läufst immer auf einer Messerschneide, du kalkulierst immer ganz knapp, du segelst immer ganz hart am Wind. Und dann passiert es dir eben plötzlich, sind 2 Kunden wieder weg und dann bist du ganz unten. Und dann kriegst du plötzlich über Nacht, gewinnst du wieder 3 dazu, du bist wieder ganz oben. Mhm. Und das war ein einziges Auf und Ab. Und am Ende des Tages war es dann so, dass wir nach 9/11, das war allerdings eine Zeit, wo du eine Rezession hattest, wo jeden Tag eine Agentur starb, da war es ganz schwer für uns und den Laden gibt es allerdings noch. Wir haben es geschafft, den über Wasser zu halten. Es war aber eine echte, schlimme, ganz, ganz, ganz böse Krise. Also wir hätten zu der Zeit nicht pleite gehen dürfen, mein Partner und ich, weil ich glaube, dann wären wir für den Rest unseres Lebens erledigt gewesen.
Und wie ging es dem Typen in dir, der sich nach Wagnissen sehnt, der offensichtlich das Risiko nicht nur nicht scheut, sondern auch geradezu begrüßt? Jetzt erfährst du, okay, 2 sind abgesprungen oder Großkunden. Ja. Jetzt stehen wir erstmal da, Krisenzeiten. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also wie ging es dir in den Wochen?
Ich habe da mir nicht die Zeit gegönnt, darüber nachzudenken. Ich fuhr immer mehrere Rennen gleichzeitig. Mhm. Einfach deswegen, nicht weil ich mich jetzt unbedingt zu Tode schinden wollte, sondern einfach, weil ich sehr leicht entflammbar bin, wenn mich Dinge begeistern. Ja. Deswegen habe ich Mitte der 90er angefangen, Romane zu schreiben, einfach nur, um das auch mal zu machen. Okay. Und ich habe ja auch weiter Musik gemacht. Ich hatte eine Firma, die Jingles produzierte und habe komponiert und mit einem Freund zusammen. Das heißt, das lief ja alles parallel. Und als dann ich feststellte, dass das mit der Agentur wirklich, dass wir möglicherweise vor die Pumpe fahren, habe ich gesagt, okay, du musst jetzt hier auf eine anständige Art und Weise raus. Also ich wusste eigentlich schon während der 90er, dass Werbung nicht wirklich mein Ding ist. Aber ich wollte auch niemanden im Stich lassen. Es war vollkommen klar, wir retten jetzt gemeinsam den Laden und dann suchst du einen Weg auszusteigen und etablierst einen Nachfolger, sodass da niemand zu leiden hat. Und in dieser Zeit war das natürlich sehr, sehr hart. Wir hatten diese paar hunderttausend Kröten Schulden, die wir irgendwie versuchen mussten, von der Backe zu kriegen.
Und das klingt aber wirklich, für jemanden wie mich, klingt das beängstigend.
Das
ein paar hunderttausend Schulden.
Durftest du nicht drüber nachdenken. Okay. Also in unserer besten Zeit war es so, dass wir, ich glaube, am Ende eines jeden Jahres, in unserer Erfolgszeit, dass wir 3 Millionen Mark damals noch auf der Uhr hatten. Mein Partner nicht. Da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Du musst es aber rechnen gegen das, was du einnimmst. So, und was funktioniert. Und solange das funktioniert, kannst du dir auch bezahlen.
Du meinst 3 Millionen im Soll?
Nee, 3 Millionen, die wir einfach bezahlten, im Haben. Und da plus noch Gewinne.
Ja.
Das funktionierte so lange, wie wir Großkunden wie Mercedes-Benz und die Westdeutsche Landesbank hatten, die wir weltweit betreuten. Da kam so viel rein, dass wir am Jahresende auch 3 Millionen bezahlen konnten und trotzdem noch was übrig behielten. Trotzdem darfst du nicht zu lange darüber nachdenken, dass du, der kleine Frank, mit deinem Partner zusammen am Ende des Jahres 3 Millionen Tacken losmachen müssen. Ne?
Ja.
Weil du immer da weißt, du musst diesen Status aufrechterhalten. Das gelang uns aber nicht durchweg. Dann stürzten wir ab, dann gelang es uns aber wieder, dann waren wir wieder ganz oben. So, dann haben wir den Laden runtergestrippt, wieder raufgestrippt. Aber das war jetzt eine Phase, in diesen Jahren 2001 bis 2003, da war, glaube ich, erstmals dachten wir, das geht jetzt schief und das, dann wären wir richtig auf die Fresse gefallen, richtig böse aufgeschlagen. So. Und was ich also zu der Zeit tat, alle meine anderen Interessen ging ich nachts und an Wochenenden nach. Mhm. Und ich hatte eine Idee für einen Roman, den ich definitiv auch nicht mehr in Köln spielen lassen konnte, mangels Tiefsee, die wir hier nicht haben.
Ja.
Und diese Idee hieß Der Schwarm. Mhm. Und ich schrieb 1,5 Jahre nachts, während wir tagsüber versuchten, die Agentur zu retten, schrieb ich nachts an diesem Roman, weil ich der festen Überzeugung war, diese Story kann funktionieren. Es hätte auch dramatisch schiefgehen können. Jedes Marktforschungsinstitut hätte dir gesagt, bist du bescheuert? Du willst einen Roman schreiben, um dich frei zu strampeln und dann schreibst du über intelligente Einzeller in der Tiefsee.
Ja.
Aber ich war so überzeugt von der Idee, dass ich es gemacht habe. Das war also der Plan B. Und dann gab es noch einen Plan C, der aber so am Rande noch war. Dann machst du eben eine Jingle-Produktion auf. Ich habe nur schlicht und einfach nicht mehr geschlafen. Aber für mich war vollkommen klar, wenn etwas vor die Wand fährt, dann machst du 2 andere Sachen, weil irgendwas klappt.
Wie viele Absagen gab es für den Schwarm?
Keine einzige.
Keine einzige.
Nein, ich hatte in den 80ern schon so ziegeldicke Science-Fiction-Romane geschrieben. Da habe ich damals versucht, Verlage zu finden und da habe ich einen veritablen Stapel Absagen eingehandelt, um nicht zu sagen, ich glaube, jeder renommierte Verlag Deutschlands, den ich angeschrieben habe, hat mir ein mehr oder weniger freundliches Formschreiben geschickt oder aber, dass das leider nicht ins Verlagsprogramm passt.
Wo sind die Stapel heute?
Oh, den habe ich sehr stolz bei mir in der Schublade liegen, kann ich jederzeit hervorziehen.
Okay.
Ja, das ist ein wunderbarer Teil meines Lebens.
Mhm.
Naja, und dann dachte ich irgendwann Anfang der 90er, jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit, versuch's bei einem Regionalverlag und schreib einen Köln-Krimi. Das war eben die Idee. Deswegen habe ich überhaupt erst verlegen können. Dann der verlegte der mich. Der sagte, okay, das gefällt mir, was du da machst. So bin ich überhaupt erst zum Schreiben gekommen. Als ich dann darüber nachdachte, dass dieser Köln-Verlag aber für die Stoffe, die ich hatte, nicht mehr der geeignete Verlag war. Ein super Verlag ist das, ne? Aber die spielten mittlerweile irgendwo in der ganzen Welt. Dachte ich darüber nach, den Verlag zu wechseln. Und dann rief mich der damalige designierte Verleger von Kiepenmeyer und Witsch an, Helge Malchow, und sagte, ich habe jetzt mal Toten Teufel gelesen, Ihren Roman aus den 90ern. Ich wollte Ihnen nur sagen, das ist ein tolles Buch. Und wenn Sie mal darüber nachdenken, den Verlag zu wechseln, helfe ich Ihnen gern, den richtigen zu finden. Das war die stilvollste Akquise, die ich je gehört hatte. Und da habe ich gesagt, ich hätte hier eine Idee für einen Thriller in der Tiefsee. Sollen wir morgen Mittagessen gehen? Und dann sind wir Mittagessen gegangen, da hat er gesagt, das gefällt mir, das verlege ich. Und so ist das entstanden.
Du kannst ja durchaus visionär sein. Manchmal lagst du ein bisschen daneben, als du Bowie in Limit 2025 in der Zukunft auf der Raumstation hast singen lassen, in deinem Roman. Das ist leider nicht mehr eingetroffen. Gott, der Tag, an dem Bowie gestorben ist, ging ja auch diese Vision aus dem Roman natürlich in die Binsen.
Ja, auf einer Ebene ja, auf der hiesigen. Ich bin ja ein großer Fan der Paralleluniversentheorie, sodass alles, was hier passiert ist, unzählige Male woanders auch passiert, mit leichten Abweichungen. Das heißt, in einem Paralleluniversum ist er dann tatsächlich auf diese Raumstation gegangen. Aber ja, du hast recht, da lag ich schwer daneben.
Ja.
Also, ja, das war, dieser Tag war sehr spooky, als er starb.
Andererseits wurdest du einmal sehr gelobt von der Zeit, die geschrieben hat, wenn Schätzing recht hat. Hm? Ich weiß nicht genau, auf welchen Roman es sich exakt bezog, aber du wirst es mir gleich sagen können. Wenn Schätzing recht hat, dann sollte es zumindest 2025 wieder einen funktionierenden S-Bahn-Verkehr in der deutschen Metropole Berlin geben.
Okay.
Haben sie damals geschrieben.
Und, ja, gab's ja auch.
Zu welchem Roman haben die das geschrieben?
Das weiß Berlin, ich jetzt ehrlich
Berlin
gesagt.
Mit funktionierendem S-Bahn-Verkehr in
das
der Zukunft?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber warte mal. Das muss Limit gewesen sein.
Das war auch Limit dann,
weil das ja zu Teilen in Berlin spielt.
Und auch 2025. Damals, Limit war wann? 2006? Nee, wann war das?
2009.
Okay. Also wie gesagt, da lag 25.
Also das könnte jetzt in massive Angeberei ausarten. Ja. Aber ich möchte zumindest nicht unerwähnt lassen, dass fast alles in dem Buch eingetroffen ist. Ich habe damals gesagt, es werden nicht die Amerikaner und die Russen sein, die sich in der Raumfahrt Kopf an Kopf das Rennen liefern, Amerikaner und die Chinesen. Ich habe gesagt, es geht um Rohstoffabbau in unserem Sonnensystem. Ich habe gesagt, die Raumfahrt wird in die Privatwirtschaft übergehen und das werden die großen Player sein. Mhm. Das traf alles dann letzten Endes auch zu und ich glaube, im Zuge dessen habe ich dann auch das Pergamonmuseum zu Ende gebaut auf der Museumsinsel. Mhm. Im Roman ist es fertig. Und möglicherweise in dem Zusammenhang haben die das geschrieben, kann sein.
Ja, also nur bei Bowie hast du einfach kurz mal
daneben
gelegen.
Nein, das sollte keine Strunzerei sein. Nur ich habe da einfach mal festgestellt, es ist tatsächlich fast alles eingetroffen. Und da habe ich es umso mehr bedauert, dass der arme Bowie da nicht mehr auf diese Raumstation gehen konnte. Aber ich kann dir sagen, wie das war, als dieser Tag seines Todes kam. Es war nämlich insofern sehr spooky, als ich zu der Zeit ja an einem eigenen Album arbeitete.
Mhm.
Und
dein Taxi-Galaxie, das du dann rausgebracht hast, auch mit dem Pianisten von David Bowie, den du gewinnen konntest für dieses Projekt.
Ich hatte den
Projekt. Das war ja Weihnachten für dich.
Dezember 2015 hatte ich den angeschrieben. Nicht wirklich in Erwartung, dass der das macht. Ich habe gedacht, nur fragen kostet ja nichts. Und dann gefielen ihm aber die Songs. Dann hat er gesagt, okay, Mike Garson,
genau.
Ich habe gesagt, okay, gefällt mir gut, ich mache das. Okay. Und dann habe ich einige Male mit Mike telefoniert. Bowie hatte 50 Jahre mit ihm gearbeitet. Dann noch nicht, da waren es 40. Aber es war vor allen Dingen, oder war es sogar schon 50? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja.
Anyway, jedenfalls, Garson hatte ja dieses legendäre Klaviersolo gespielt auf dem Song Aladdin Sane damals. Und das war 1973, glaube ich. 73, ja. Und seitdem aber kollaborierten die beiden ständig immer und immer wieder aufs Neue. Ne? Und da war ich natürlich sehr geehrt. Dann habe ich öfters mit Mike telefoniert und dann vereinbarten wir, dass er Mitte Januar 2016 das einspielen wird. Und er sagte, lass uns dann telefonieren. Ich sitze dann in L.A. am Flügel und dann spiele ich dir vor, was ich mir so überlegt habe. Und du sagst mir, finde ich gut oder will ich anders haben. Und am 8. Januar kaufte ich Black Star. Kam dieses Album raus an Bowies Geburtstag, 69. Geburtstag. Und ich war völlig von den Socken. Ich hatte ja schon dieses Comeback-Album The Next Day 3 Jahre vorher toll gefunden. Das war aber eigentlich eher eine Werkschau. Da hat er so seine Vergangenheit bewirtschaftet. Aber das war ja etwas völlig Neues. Der war wieder Avantgarde. Das hatte man so noch nicht gehört. Und ich hatte das große Glück, dass ich es 2 Tage lang vorbehaltlos hören konnte, weil ich ja noch nicht wusste, was passieren würde. Und dann 2 Tage später starb er. Und meine Frau, ich kam aus der Dusche, sagte morgen zu mir, es ist was ganz Trauriges passiert, Bowie ist gestorben. Und ich dachte, wieso das denn? Er hat doch gerade vor 2 Tagen ein Meisterwerk rausgebracht. Ja. Und wieder 2 Tage später schreibt mir Mike Garson eine E-Mail, ich sitze am Klavier, ruf an. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hör mal, Mike, ich bin schockiert, wie muss es dir erst gehen? Das war ja ein ganz enger Freund von dir. wir können das gerne verschieben. Und Garson sagte, nein, wir machen das. Bowie hätte auch gesagt, das müssen wir jetzt tun. Mhm. The show must go on. Und dann haben wir uns lange über ihn unterhalten. Und dann hat er gesagt, so, jetzt spiele ich dir vor, was ich mir ausgedacht habe.
Und das war richtig gut. Du hattest jemanden, so, mit dem du darüber sprechen konntest.
Das war sensationell. Und mit seinem Pianisten.
Also mit seinem Pianisten. Also fast schon ein Privileg.
Ne? Das war ja schon fast eine emotionale Überforderung für mich. Und ich habe das auch dann irgendwo, klar, auf einer Ebene alles registriert, aber verarbeitet habe ich es erst Monate später. Und es war ja nicht, dass der Mann ständig in meinem Leben präsent gewesen wäre. Mhm. Der war ja dann doch jahrzehntelang im Hintergrund. Manchmal habe ich überhaupt nicht über den nachgedacht. Dann kam er wieder mit einem Album. Da war es mal ein besseres, mal ein schlechteres. Aber ich merkte in dem Moment erst doch, wie sehr der für mich in meinem ganzen Leben immer eine konstante Größe gewesen ist, mit der ich immer ein tiefes Einverständnis hatte. Mhm. Und dass der einzige Prominente war, von dem ich wirklich ernsthaft dachte, ich glaube, wenn wir uns begegnet wären, hätten wir uns eine Menge zu erzählen gehabt. Vielleicht wäre es auch nicht so gewesen, weiß ich nicht. Aber es war der einzige, bei dem ich dieses tiefe Empfinden hatte. Und Monate nach seinem Tod saß ich nachts auf der Couch und guckte nochmal so einen Atemmitschnitt von seinem Glastonbury-Konzert von 2000. Und da begriff ich plötzlich erstmals, dass der zwar ein Mythos geworden war, er hat es ja auch selber geschafft, die Hoheit über sein Sterben zu behalten, aber zugleich war er einfach banal tot. Der würde nicht mehr singen, der würde nicht mehr in die Welt schauen, der war nicht mehr da. Und da habe ich das erst so richtig begriffen.
Dein Ding ist Kreativität. Hat auch ein Lehrer damals zu dir gesagt, das hast du geschrieben. Ja. Dein Talent ist es, kreativ zu sein. Mhm. Musik und Comics, du warst ja auch ein guter Illustrator, hast deine Lehrer auch immer.
Ja, Comiczeichner wollte ich auch werden, genau.
Wolltest du
auch
werden. Ja, und das fand ich so lustig. Der Lehrer sagte nämlich zu dir, er wusste nämlich von deinen Comics, in denen du dich auch über die Lehrer lustig gemacht hast.
Genau.
Und die kursierten natürlich innerhalb der Schülerschaft.
Ja.
Aber du hattest nicht gedacht, dass er das wusste und sie wissen davon. Und er, ja, und dann fragte er dich, warum bin ich da so selten drin?
Genau. Dann habe ich gesagt, weil sie einer von den Guten sind. Er hat gesagt, sie kann man nicht verarschen. Und er hat gesagt, ich will aber verarscht werden.
Und hast du dann?
Ja, habe ich dann gemacht. Also ihm zu gefallen, weil er hat gesagt, im nächsten Comic will ich drin sein. Habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und dann habe ich ihn eingebaut.
Wie hast du ihn verarscht? Weißt du es noch?
Das weiß ich immer ganz genau, aber ich weiß, dass es definitiv sehr, wahrscheinlich sehr liebevoll war. Das war ein super Typ.
Ja, ganz schön.
Bean hieß der.
Wie?
Bean.
Bean. Herr Bean.
Ja, Herr Mr. Bean. Bean.
Ist leider gestorben.
Er war kein Englischlehrer.
Mr. Bean.
Nein, Mr. Bean. Er war super.
Ich habe eine ganz kleine Challenge für dich,
ja.
Denn Kreativität ist dein Ding. Ich gebe dir 5 Wörter.
Ja.
Bastel bitte daraus den Anfang einer Geschichte.
Okay.
Okay, bist du bereit?
Also jeweils aus einem Wort, oder
nee,
was?
Nee, alle 5 Wörter müssen in diesem Anfang drin sein.
Okay.
Also, die Wörter sind, musst du was aufschreiben?
Ja, gib mir mal einen Stift, weil...
Hast du einen Stift, sind nur 5 okay. Wörter. Sie sind Golfball, LKW, Cheops-Pyramide, Fernrohr und Kürbis. Also das ist jetzt höchster Schwierigkeitsgrad, glaube ich, wirklich 5 Wörter, die jetzt erstmal gar nichts miteinander zu tun haben. Der Anfang einer Geschichte.
Als ich mit meinem sehr guten Fernrohr in der Wüste stand und es auf die Spitze der Cheops-Pyramide gerichtet hielt, sah ich plötzlich an selbiger einen Golfball vorbeifliegen, schwenkte mein Fernrohr mit diesem Golfball und sah, wie er sich einem LKW näherte und den Kürbis des Fahrers traf, der gerade aus diesem LKW ausstieg, der daraufhin sofort zu Boden ging.
Ja, das ist eine absurde Story, auch im Stil eigentlich von Bowies frühen Songs. Ja, du liebst ja genau. Auch extrem diesen einen Song mit dem kleinen Gnom, den Bowie gemacht hat.
Ja,
was für ein kleines Stück Theater,
ja,
oder?
Wahnsinn,
was für ein verrückter, lachender Gnom.
Ein Gnomade, wie er ihn beschrieb.
Ein Gnomade sogar. Mm-hmm. Passt schon wieder in die Wüste.
Ja, ja.
Weißt du? Ja, aber das war ja auch schon wieder druckreif hier. Fast, ne?
Also. Na, ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich glaube, ich schreibe dann doch lieber über was anderes.
Oder so. Hast du je mit Kreativtechniken gearbeitet? Oder hast du es einfach aus dir herausfließen lassen? Selbst Mozart
bewusst.
Hat es ja getan. Ja. Selbst Mozart hat sich ja eingeschränkt, indem er gesagt hatte, jedes zweite Wort muss sich reimen. Jedes zweite Wort muss mit G anfangen oder ähnliche Systeme. Das schafft ja eine unglaubliche Kreativität.
Ja, aber dann bin ich den gegenteiligen Weg gegangen. Mhm. Für mich war immer klar, Kreativität muss sich nach allen Seiten Bahn brechen und ist ein Tier, das man nicht einhegen darf. Ich glaube, ich habe meine kreativen Techniken einfach entwickelt ohne mir darüber bewusst zu sein, dass ich da was entwickle. Und,
aber was sind die Techniken, wenn du von ihnen sprichst?
Ich würde sagen, das Wesentliche ist vielleicht einfach, dass ich nie nach Ideen suche, sondern mich von Ideen finden lasse. Mhm. Ich glaube, wenn du dich hinsetzt und sagst, jetzt brauche ich eine Idee, und das war ja etwas, was ich beruflich gemacht habe. Also in der Werbung musst du ja genau das tun. Du weißt, du hast eine Woche Zeit für eine Präsentation, du musst eine Kampagne ausdenken. Dann suchst du bewusst. Aber wenn ich zum Beispiel feststellte, dass ich nach einen Tag vorher immer noch keine Idee hatte, ich habe jetzt nur noch wenige Stunden und ich muss morgen eine Anzeigenkampagne vorstellen oder einen Film, dann bin ich Eis essen gegangen oder habe Musik gehört. Also ich habe etwas gemacht, wovon jeder gesagt hätte, du hast doch jetzt also wirklich keine Zeit, jetzt Musik zu hören. Aber ich bin komplett ausgestiegen, weil ich eines immer beobachtet habe, je verkrampfter du versuchst, eine Idee zu finden, desto weniger kommt sie. Also wenn, dann wechsel komplett das Terrain, lass sie los und stell wieder eine Offenheit in deinem Kopf her. Ja. Bei einem zugerümpelten Raum kann sich nichts entfalten. Okay. Und in dem Moment, wo du diese Offenheit hast, dann plumpst da im Zweifel irgendwas rein.
Ein leerer Kopf ist durchaus der Kreativität nützlich, förderlich.
Ist doch vollkommen klar, wenn du dir einen leeren Kopf wie ein leeres Universum vorstellst. Es gibt im Buddhismus einen Satz, ich meditiere ja auch seit 20 Jahren und da gibt es diesen schönen Satz, aus der Leere kommt die Fülle. Mhm. In der Fülle kann sich keine Fülle mehr entwickeln. Aber wenn du es schaffst, in die Leere zu gehen, da entwickeln, du kannst nicht genau sagen, wo es herkommt, plötzlich ist es da, dann entfalten sich neue Universen.
Gibt es eine Verbindung zwischen Kreativität und der Bereitschaft zu Risiko? Auch bekannt im Deutschen als Risikobereitschaft. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Begriffen?
Ja, ich würde sagen, in jedem Fall, weil Kreativität heißt ja nichts anderes, als dass du aus dem Bestehenden etwas Neues erschaffst. Und dieses Neue rauszulassen, heißt, dass du Menschen mit Neuem konfrontierst, die eigentlich meistens lieber das alte Verlässliche wollen, weil sie sich darin heimisch und sicher fühlen. So, also musst du davon ausgehen, dass eine sehr kreative Idee erstmal auf viele Bedenkenträger und auf Ablehnung stößt. Mhm. Insofern, sie trotzdem zu verfolgen oder vielleicht sogar alles auf diese Karte zu setzen, hat immer sehr viel mit Risiko zu tun. Ich glaube, das größte Risiko liegt darin, sich nichts verändern.
Hört man immer wieder.
Ja.
Alles bleibt anders.
Ja.
Wie Herbert es damals gesagt hat.
Genau.
Und
auch ein schöner Spruch.
Ich habe wirklich einen sehr, sehr schönen Satz. Mhm. Ja, wir Menschen wollen uns eigentlich verändern. Sehen wir auch schon, dass wir wachsen. Die Natur verändert sich. Also das Natürlichste der Welt ist Veränderung.
Unser Antrieb, sonst wären wir nicht von einer Tierart zu der wahrscheinlich intelligentesten Spezies dieses Planeten geworden, ist, dass wir immer einen Drang nach Veränderung hatten, dass wir immer einen Drang hatten, Horizonte zu überschreiten und zugleich aber natürlich auch eine gewisse Angst davor, weil das immer damit mit dem Risiko einherging, dass es den Leben kostet. Und deswegen, glaube ich, haben sich in der Menschheit, hat sich eine kleine Gruppe von Pionieren rausgebildet, die einfach so sind, die immer wieder irgendwo ins Neuland gehen müssen. Mit denen kannst du keine Stadt bauen, aber mit denen kannst du Neuland erkunden. Das tun die anderen nicht. Dann kommen die Majorität, die kommen dann hinterher. Die konsolidieren das. Die sind aber in der Lage, daraus dann etwas Solides zu bauen, worin Menschen leben können. Und das ist diese ständige Polarität zwischen Risiko eingehen und bewahren, in der wir hin und her gerissen sind. Gerade heute sehen wir das sehr stark.
Veränderung zu begrüßen macht so vieles leichter.
Absolut.
Wenn es wirklich von innen kommt. Also das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt.
Absolut.
Ja. Ein paar Sätze noch zum Vervollständigen. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist... Du musst den Satz vervollständigen.
Ach so, ich dachte, du wolltest mit...
Herr Schätzig,
ich war jetzt so neugierig, ich habe gedacht...
Herr Schätzig, es geht um Sie. Auch wenn ich es als ich formuliert habe. Ich habe aus Ihrer Sicht gesprochen. Also, das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört. Also ein Geräusch, es muss jetzt nicht das, ein Geräusch.
Mhm. Ist das Anschlagen eines Klaviertons, einer Klaviertaste.
Welcher Ton?
Oh, gerne ein sehr, sehr tiefer. Das tiefe E ist toll.
Sehr gut. So. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Einen Drachen, einen asiatisch anmutenden Drachen, der sich einmal komplett um die Schultern wickelt und das Rückgrat hinab.
Das klingt jetzt fast so, als hättest du ihn.
Nein, aber das ist tatsächlich, das finde ich toll.
Typisch deutsch an mir ist... Okay, wir können es auch sagen, typisch kölsch an mir ist... Eins von beiden, kannst du dir aussuchen.
Meine absolute Liebe zu Päffkenkölsch, das ist, wie ich finde, der Champagner unter den Kölschsorten. Und das Schöne daran ist, ausgeschenkt wird es ausschließlich in der Päffken-Hausbrauerei. Und das ist unser egalitäres Wohnzimmer. Vor dem Kölsch sind alle gleich. Einer der schönsten Plätze der Welt.
Der Werbespruch, auf den ich heute noch stolz bin, ist...
Das ist kein Spruch, leider, sondern das ist eine Kampagne, die ich gemacht habe. Doch, es gibt sogar einen Spruch. Wir waren mal aufgefordert für die holländische Biermarke Kölsch. Das sind so grüne Bügelflaschen, die man so aufploppen kann. Da ist ein sehr leckeres Bier drin. Ja. Die kriegt es so damals nur in der Szene-Gastronomie. Und wir haben diesen Szene-Gedanken auf die Spitze getrieben, indem wir diese kleine Halb-Liter-Flasche dann nochmal radikal und absurd verteuert haben. Und da gab es dann einen Spruch, das ging um die Clubszene, ging es dann. Und dieser Spruch lautete: Endlich ein Bier für den ganz normalen Spitzenverdiener. So, und ich mochte das in dieser Arroganz irgendwo, weil ich wusste genau, dafür kriegen wir wahnsinnig auf den Hut.
Ja.
Aber wir kriegten auch irrsinnig viel Presse.
Okay. Ja. Und dann war das gar nicht mehr so schlimm.
Ich mag diese sehr polarisierenden Sprüche in der Werbung. Es gab einen Spruch von Jung von Matt, die hatten damals Sixt. Und da ging das so los, dass du dir für ein Wochenende konntest du dir so einen Porsche leasen, so einen neuen Ilver. Mhm. Und dann hatten die eine Großfläche und du sahst die Rücklichter und darüber stand Neid und Missgunst für 99 Mark. Also sowas mochte ich immer sehr und ja, ich habe immer versucht zu polarisieren.
Was ich wirklich mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein sollte, ist die sogenannten Guilty Pleasures.
Die Guilty Pleasures. Ich glaube tatsächlich... dass es eine kulinarische Sünde meiner Kindheit war und immer noch ist, nämlich der sogenannte köstliche Haufen. Meine Oma hat den für mich gemacht. Als ich mal so richtig hungrig war, hatte sie nichts anderes im Haus als eine etwas überreife Banane, Schmelzkäse und gekochten Schinken. Dann hat sie die Banane mit dem gekochten Schinken umwickelt, ordentlich mit Schmelzkäse. Das war so Schmelzkäse von der Sorte, der mehr mit Hartplastik zu tun hatte als mit Käse. Und hat das in den Ofen getan, bis der Käse braun wurde und Blasen warf. Und ich hätte es geliebt. Und eigentlich kannst du das wirklich niemandem servieren. Aber mir immer noch heute. Es ist aber Jahre her, dass ich das letzte Mal gegessen habe.
Frank, danke dir für die Begegnung. Also es war sehr amüsant und aufschlussreich. Es war vielleicht nicht so amüsant wie David Bowie, der in der englischen Talkshow sitzt. Der war ja auch dann wirklich entertaining.
Ja, der oder, ja, teils. Also in manchen war er wirklich entertaining und in anderen in seiner Kokszeit saß er da und hat gedacht, sie unterhalten sich mit einem Sofa. Aber er war schon sehr, sehr lustig, das stimmt.
Und legendär wirklich der Satz von dem einen Talkmaster, der ihn fragte, was habe er da für Schuhe?
Ja.
What are these shoes?
Ja.
These are shoes, you. Wie hat er ihn genannt, du kleiner?
Stupid.
Stupid. These are shoes.
Dummchen hat er ihn genannt.
Dummchen.
Ja.
Stupid.
Silly. Er hat ihn, glaube ich, genannt, ne? They are shoes, silly.
Ja.
Und genau, und das war deswegen für diesen Moderator so konsternierend, weil das war Harty und Harty war schwul. Aber zu der Zeit ein Outing hätte er nie tun können. Und Bowie hat ihn natürlich irgendwo ein bisschen damit verarscht, aber auch liebevoll. Und da war Harty so perplex, dass er erstmal nichts mehr sagen konnte.
Auch eine kleine Szene, die du schreibst in diesem Buch, das du über David Bowie, aber auch über euch, über dich geschrieben hast.
Ja.
Denn da gab es durchaus Parallelen. Er war für dich immer ein Leitstern in deinem Leben. Mhm. Vor allem auch, was die Risikobereitschaft und die Lust auf Erneuerung angeht. Mhm. Danke dir für die Begegnung.
Danke dir für das schöne Gespräch.
Toi, 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 für alles, was ganz Neues wiederkommt, für die nächste Neuerfindung.
Ja, es sind einiges in der Pipeline.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Die ganze Welt im Ohr. Willkommen bei Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher.
Jede Woche ein neuer literarischer Aufbruch. Hier in der ARD-Audiothek. Ob historische Expeditionen oder moderne Roadtrips. Unsere Geschichten stillen Fernweh, erzählen vom Unterwegssein und vom Ankommen.
Erleben Sie Abenteuer aus vergangenen Zeiten, entdecken Sie unbekannte Orte und begegnen Sie faszinierenden Menschen. Vorgelesen von großen Stimmen.
Unbeweglich saß die Taube über ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne beschien, dass sie aussahen wie eine ernste Schutzwache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.
Jetzt Podcast merken und loshören. Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher, nur in der ARD-Audiothek.